2. Timotheus 1, die Verse 6 bis 8. Darum rufe ich dir ins Gedächtnis, Timotheus, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zugeteilt worden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Schäme dich auch nicht meiner, der ich deswegen im Gefängnis bin, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Amen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und dass wir weitermachen dürfen mit unserer Predigtserie durch den 2. Timotheusbrief. Ne? Neues Jahr, neue Predigtreihe. Und dieses Mal landen wir hier bei einem sogenannten Pastoralbrief. Hast du schon mal den Begriff gehört? Pastoralbrief, das ist so, das ist überhaupt schon das Amt eines Pastors, das ist schon so ein komischer Begriff. Auf Deutsch übersetzt heißt es so viel wie Hirte, es ist ein Hirtenbrief. Und der Begriff leitet sich nicht davon ab, man redet hier nicht von einem Pastoralbrief unter den Theologen, weil das nur für Theologen ist, sondern weil es ein Brief ist, den ein Hirte an sein Schaf geschrieben hat. Also ein Brief, der einen sehr viel persönlicheren Charakter hat als manche andere Briefe. Ne? Wenn Paulus so einen Brief an eine ganze Gemeinde schreibt, dann spricht er da weniger über die intensive Beziehung, die er zu einer einzelnen Person hat. Hier schreibt er aber zu einem seinem Glaubenskind, dem Timotheus, ja, den er sogar sein geliebtes Kind nennt. Und wenn ihr auf euren Flyer vielleicht mal drauf geschaut habt, dann habt ihr gesehen, wir haben diese Reihe übertitelt mit dem Schlagwort Festhalten. Warum eigentlich das und was macht dieser coole Kletterer da vorne drauf? Der Begriff leitet sich ab von diesem zentralen Vers in Kapitel 1. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, Timotheus, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Ja, hier muss ich erstmal um Entschuldigung bitten. Da hat sich ein Typo auf den Flyer geschlichen. Es ist natürlich nicht aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, sondern 2. Timotheus 1, Vers 13. Da seht ihr einmal, ne, aus dem Zeugnis von 2 oder 3 Korrekturlesern kannst du selbst mal einen Flyer nicht immer direkt abnehmen. John Michael hat sich aber jetzt bereit erklärt, als 4. Korrekturleser mit einzuspringen. Und das heißt, wenn das nächste Mal ein Schreibfehler drauf ist, wisst ihr, bei wem ihr euch melden dürft, ne? Danke, dass du für uns in die Bresche springst, Timon und ich danken dir, John Michael. Scherz. Festhalten, warum eigentlich? Wenn man in diesen Brief reinschaut und wenn man das kapitelweise mal durchgeht, ja schon fast versweise, wird deutlich, dass es ein so ein Thema gibt. Die Umgebung des Timotheus ist nicht einfach, die Zeit ist nicht einfach und schwer. Und ich möchte einfach mal nur so, wie mit so einem Maschinengewehr einfach mal so durchfeuern ein paar Verse und es ist nur die Hälfte, wenn überhaupt, von Versen, die in die gleiche Stoßrichtung schlagen. Schaut mal her, 2. Timotheus 2, Vers 3. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. 2. Timotheus 2, Vers 15. Befleißige dich, dich Gott bewährt darzustellen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Kapitel 2, Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle Milde sein, lehrfähig und das Böse ertragen. Kapitel 3, Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Kapitel 3, Vers 12, alle aber, auch die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Kapitel 4, Vers 5, du aber sei nüchtern in allem, erdulde Leid, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Kapitel 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Paulus hat den Staffelstab des Glaubens, des Dienstes im Reich Gottes und erreicht ihn weiter an Timotheus und er sagt, der Lauf ist nicht einfach. Das ist ein schwieriger Marsch, du brauchst Ausdauer, du musst dranbleiben und übrigens, manchmal ist es so, dass die Mitläufer versuchen, ihren Stab dir so zwischen die Beine reinzustecken und dann kann man mal hinfallen, aber dann steh auf, lauf weiter, auch wenn es Leiden bedeutet. Und in diesem Kontext von Vom Feuer der Anfechtung, mag man sagen, spricht Paulus, antworte diesem Feuer mit Feuer, nämlich dem Feuer des Heiligen Geistes. Lass den Heiligen Geist hell in dir lodern und sei so bereit, diesen Lauf in Angriff zu nehmen und zu vollenden. Und das wollen wir heute konkret in den Versen 6 bis 8 anschauen, was es bedeutet, den Geist zu entfachen in uns. Und lasst uns doch da noch um Gottes Beistand bitten, dass er uns die Augen öffnet und wir verstehen, was er uns hier mitteilen möchte. Allmächtiger Gott, ich preise dich für dein Wort und ich danke dir dafür, dass dein Wort persönlich ist, pastoral, von dir, dem Oberhirten, der in unsere Herzen hineinsprechen möchte. Und ich möchte dir auch dafür danken, dass dein Wort etwas ist, was nicht einfach nur immer von wundervollen, blumigen Dingen redet, sondern eben auch von den Anfechtungen und den Schwierigkeiten des Lebens, von den Ängsten, Nöten und Sorgen, die Menschen durchmachen, die sie vor allen Dingen durchmachen, wenn sie dir nachfolgen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Wort öffnest. Ich kann das nicht, nur du kannst es, und bitte sprich du mit deinem Geist aus meinen schwachen Lippen heraus und in unsere müden Herzen hinein, damit wir aufgerichtet werden im Glauben, dass wir hell lodernd brennen, Herr, für dein Reich, deine Herrlichkeit, für deine Güte, Herr. Du in uns und Herr, wir für dich. Amen. Ja, lasst uns mal reinschauen in unseren Text und anschauen, was uns das Wort Gottes hier mitteilen möchte. Ich lese mal Vers 6. Aus diesem Grund, Timotheus, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Aus diesem Grund. Paulus bringt hier wieder so eine Verknüpfung mit dem Text davor. Das macht er meistens und es ist ganz arg wichtig, dass wir darauf achten, dass Verse in der Bibel immer in einem Zusammenhang stehen. Und hier sagt er, ja, ich möchte, dass du die Gnadengabe Gottes entfachst, aber das hat einen Grund. Und was ist der Grund? Wenn wir einen Vers vorher schauen, dann lesen wir, denn ich erinnere mich an des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuvor in deiner Familie war, in deiner Mutter und in deiner Großmutter. Also Paulus sagt, Timotheus, weil ich gesehen habe, dass Jesus wirklich in dir lebt, weil ich davon überzeugt bin, dass du wirklich glaubst und wirklich im Glauben unterwegs bist, deswegen kommt der Zuspruch an dich, glaub nicht einfach nur, sondern brenne in deinem Glaubensleben. Also, um konkret zu sein, Paulus spricht dir keinen Sonntagschristen an oder Feiertagschristen. Und wenn du dich als sowas einordnest, dann kann ich gleich schon mal sagen, dann gibt's für dich erstmal noch eine andere Baustelle, die vor dem Brennen im Glauben kommt, nämlich das Glauben, das wirklich Glauben, das wirklich Nachfolgen. Aber wenn Paulus hier sagt, echt glauben, dann meint er auch nicht hier irgendwie, ja, Timotheus, weil ich gesehen habe, dass du ein vollkommener Christ bist, deswegen sage ich dir, sei weiterhin vollkommen oder noch vollkommener. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass diejenigen, ne, von denen man das eigentlich immer wieder liest, dass sie diesen brennenden Glauben haben, dass das eigentlich nie Leute waren, die sich immer mit ganz viel Ruhm bekleckert haben und alles richtig gemacht haben. Sondern wenn wir einfach nur mal zum Beispiel in dieses große Glaubenskapitel in Hebräer 11 reinschauen, dann sehen wir, da sind so viele Leute dabei, die eigentlich ganz viel Mist gemacht haben, die oft gefallen sind. Und das erklärt uns dann vielleicht auch, warum eben auch gerade solche Leute einen solchen Zuspruch brauchen. Weil Glaube nicht gleich bedeutet Vollkommenheit. In Wahrheit ist es so, dass die Menschen, die uns als Glaubensvorbilder dargestellt werden, in der Regel eigentlich Menschen sind, die ihrer Unvollkommenheit bewusst waren und immer den Blick gewagt haben auf den Gott aller Vollkommenheit. Menschen, die trotz all ihrer persönlichen Untreue, denkt zum Beispiel an den Jakob, nicht aufgehört haben, an Gottes Treue zu appellieren. Menschen, die in ihrem Unvermögen bereit waren, weiterhin auf einen allmächtigen Gott zu hoffen, der alles ändern kann, auch hier und jetzt, auch in meinem Leben. Und dieser Glaube ist nicht menschengemacht, sondern es ist Gottes Geist im Herzen, der das hervorbringt. Und Paulus sagt, weil ich gesehen habe, dass Gottes Geist in dir ein Werk begonnen hat, weil ich mit dir unterwegs war und wir gemeinsam im Reich Gottes gedient haben, gemeinsam das Evangelium verkündigt haben, spreche ich dir zu, Timotheus, halt das Feuer, das in dir ist, am Brennen und noch mehr, lass es hell auflodern, hell aufleuchten. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Dieser Vers ist so ein klassischer Vers, den man sehr schnell einfach mal so lesen und irgendwie deuten kann. Und ich glaube aber, so mehr man sich damit befasst, desto mehr stellt man fest, dass der eigentlich gar nicht so einfach ist und sogar relativ kompliziert. Was meine ich damit? Hier findet sich dieses ganz bekannte Wort Charisma. Und es meint jetzt nicht einfach nur irgendwie eine besonders ansprechende Persönlichkeit, sondern Begabung. Und ihr kennt diesen Begriff vermutlich vor allen Dingen, ne, aus dem Theologischen, wenn man von der charismatischen Bewegung redet oder von charismatischen Gaben. Nämlich eben, was wir dann meistens damit meinen, Wundergaben. Worauf ich euch aber hier stoßen will, ist erst einmal der Begriff Charis meint gar nicht Geist, sondern Gnade in erster Linie. Es sind nämlich nicht die Pneuma-Gaben, ne, die Techniker und Handwerker wissen das, wenn es was mit Luft zu tun hat oder mit dem Geist, dann ist es Pneuma, es ist die Gnade, die hier im Vordergrund steht. Und die Gnade natürlich wirkt Gott durch seinen Geist, nur dieser Begriff, wenn wir den mal nachschlagen, stellen wir fest, der meint einfach gar nicht einfach nur Wundergaben, der meint so viel mehr. Ich habe mal einfach eine ganze Palette für euch dabei und das zeigt euch vielleicht, warum ich glaube, dass der Vers sehr schwer zu verstehen ist. Wenn wir zum Beispiel in Römer 5, 15 und 16 reinschauen, dann wird uns Folgendes gesagt über die Charismata. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen, nämlich Adams, die vielen Menschen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Also hier macht Paulus deutlich, die Gnadengabe, das Charismata, was Gott gibt, das ist das Heil letztendlich. So wie das Unheil durch Adam kam, durch einen Menschen kommt das Heil durch einen Menschen. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also hier wird uns gesagt, die Gnadengabe, die Gott gibt, ist das ewige Leben. Lebensumstände, 1. Korinther 7, 6 und 7. Dies aber sage ich euch als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Da geht's im Kontext um das Thema Ehe. Und übrigens, nur dass wir das mal festhalten, Paulus sagt, beides ist eine Gnade, eine Gnadengabe Gottes. Beide Zustände, in denen man sich eben befinden kann. Und dann gibt's ganz allgemeine Charismata-Gaben. Römer 12, 6 bis 8. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns auch gebrauchen. Es seien Weissagungen in der Entsprechung zum Glauben, es seien Dienste im Dienen, es sei der, der lehrt in der Lehre, es sei der, der ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also da wird sogar davon geredet, die Fähigkeit, Barmherzigkeit üben zu können, ist so eine Geistesgabe. Und dann finden wir natürlich auch in 1. Korinther 12, 8 bis 10 die ganz besonderen Gaben. Und da werden Dinge aufgezählt wie Wunderheilungen, das Reden in fremden Sprachen, prophetische Rede und all diese wundersamen Dinge. Und auch das sind Gnadengaben. So, wenn wir sehen, dass dieser eine Begriff eine so große Bandbreite an verschiedensten Dingen abstecken kann, frage ich dich jetzt, was von diesen Dingen meint Paulus eigentlich hier konkret, wenn er zu Timotheus sagt, entfache die Gnadengabe in dir? Was soll er denn eigentlich anzünden, anbrennen oder auch am Brennen halten? Und ich glaube, die Antwort findet sich nicht in diesem Vers, sondern im nächsten Vers. Lasst uns mal Vers 6 im Zusammenhang mit Vers 7 lesen. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Was ist hier in Vers 7 das, was Gott gegeben hat? Den Geist. den Geist der Kraft, der Liebe und Zucht, der eben im Widerstreit steht mit einem Geist der Furchtsamkeit. Das ist die Gnadengabe, von der Paulus hier spricht, wo er zu Timotheus sagt, die sollst du entfachen und anzünden. Und es ist ganz interessant, wenn wir mal so verschiedene Stellen anschauen über den Heiligen Geist, dann stellen wir fest, gerade diese Sprache von Feuer und Geist, die findet sich doch eigentlich immer wieder im Neuen Testament. Ne? Wir haben es vorher schon gehört, 1. Thessalonicher 4, Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Dieser Begriff auslöschen steht immer im Zusammenhang mit dem Thema Feuer. Ne? Also wenn zum Beispiel mal die Verheißung aus Jesaja in Matthäus 12 zitiert wird, dass Jesus den Glimmenden dort nicht auslöscht, das ist das gleiche Wort. Oder wenn es heißt, dass wir die feurigen Pfeile des Teufels abwehren sollen durch das Schild des Glaubens, dann ist es das gleiche Wort. Und jetzt, wenn ihr drüber nachdenkt, was wird denn eigentlich konkret von Jesus vor allen Dingen über den Heiligen Geist gesagt, wenn er ihn als die Verheißung in das Leben der Gläubigen hineinspricht? Vielleicht die bekannteste und wichtigste Stelle dazu ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und auch in München und bis an das Ende der Erde. Das mit München habe ich zwischen den Zeilen gelesen, steht nicht in meiner Bibel drin, aber zwischen den Zeilen meint Jesus auch das. Und dann denkt mal drüber nach, diese Verheißung wird ein Kapitel später erfüllt im gleichen Buch, Apostelgeschichte 1. Ne? Sie sollen in Jerusalem warten, bis Gott seinen Geist sendet. Was passiert, als Gott seinen Geist gesandt hat? Was erscheint über den Leuten, die glauben? Feuerflammen. Und was tun sie? Sie verkündigen die großen Gnadentaten Gottes in allen Sprachen der Menschen. Die Leute hören das und manche denken sich, die sind doch besoffen, diese Christen. Und andere denken sich, wow, ich habe gerade von der Herrlichkeit Gottes gehört. Ich will selbst zum Anbeter werden. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken und es mal so einordnen, stellen wir fest, okay, was hier der Paulus dem Timotheus sagt, das deckt sich mit dem, was eigentlich eine Verheißung an die gesamte Christenheit ist. Aber es wird nochmal ganz besonders bei ihm konkret, wenn wir darüber nachdenken, dass Paulus als Apostel zu jemandem spricht, den er wirklich ganz konkret als Pastor eingesetzt hat in einer Gemeinde in Ephesus. Und wenn ihr mal hier schaut in Vers 6, da sehen wir auch diesen Zusammenhang, wie das Ganze geschehen ist. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Nun, ich glaube nicht so sehr, dass hier der Fokus darauf ist, dass Paulus sagen möchte, dass er durch seine Handauflegung die wundersame Kraft zum Verkündigen des Evangeliums weitergibt. Ich denke nicht, dass das hier zentral ist, dass hier der Aufruf ist, ne, legt überall fleißig die Hände auf, zack, dann habt ihr getauft, am besten im Wasser und gleich auch noch mit dem Geist mitgetauft. Ich glaube, dass es vielmehr darum geht, dass Paulus den Timotheus, den er lange Zeit als Menti herangezogen hat. Ne? Das hatten wir auch in der letzten Predigt, den er mitgenommen hat auf Reise, den er gelehrt hat, in den er investiert hat, den er gefördert hat, den er auch gefordert hat, dass er ihn irgendwann mal an den Punkt gebracht hat, Timotheus, ich ziehe weiter und du bleibst da. Und er legt ihm die Hand auf und er betet für ihn und sagt, Herr, den du jetzt schon so treu gebraucht hast, den gebrauche jetzt hier. Timotheus war schon vorher mit Paulus unterwegs, er war Mitautor, war da der Geist etwa nicht da? Nein, er war da, aber Paulus hat ihn dazu berufen, dass er nun als Pastor in einer Gemeinde dient. Und was ist seine primäre Aufgabe dort? Timotheus, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Über das Ganze wird uns auch im 1. Timotheusbrief berichtet. Da lesen wir den Versen 12 bis 16, ich möchte es euch einfach mal vorlesen. Kapitel 4, Vers 12 bis 16. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Und wenn du dann in den zweiten Timotheusbrief hineinschaust und einfach mal durchliest, und ich empfehle das, das geht relativ schnell, in einer Viertelstunde habt ihr diesen Brief durchgelesen, seht ihr, dass genau diese Aufforderung immer und immer wieder an Timotheus kommt, ein Zeuge zu sein. Kapitel 2, Vers 2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. 2, Vers 15. Befleißige dich, dich Gott bewährt darzustellen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Kapitel 3, 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und dann Kapitel 4, 1 und 2. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird bei seinem Erscheinen und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und belehre. Und dann in Vers 5. Du aber, sei nüchtern in allem, erdulde Leid, tu das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Timotheus ist eingesetzt als Pastor einer Gemeinde. Und ich gehe mal davon aus, dass ihm klar war, was sein Job ist. Ich muss das Wort Gottes predigen. Und trotzdem kommt Paulus hier und schreibt einen Brief, wo er hundertfach dem Timotheus sagt, Timotheus, bleib dran, halt das Feuer am Lodern, tu das, predige, erzähl den Leuten, was sie hören müssen. Und die Frage, die ich mir hier stelle oder die ich auch euch stelle, ist, warum um alles in der Welt tut Paulus das? Und ich kann es euch als Pastor vielleicht aus Erfahrung sagen, wenn man so viel besser wissen kann, als man fühlen kann oder leben kann. Und bloß wenn man Dinge weiß, heißt es nicht, dass man gerade nicht auch an diesen Punkten hadert und zweifelt und Anfechtung erlebt. Ich möchte nicht zu anekdotisch werden, aber es ist so verrückt, dass Leute immer wieder zu mir herkommen und sagen, ah, du bist so souverän im Reden und ich würde mir wünschen, wenn ich doch so reden könnte wie du über das Evangelium, so unverfroren und sonst was. Und ich denke mir, ach Leute, wenn ihr wüsstet, wie es mir wirklich geht, wenn ich im stillen Kämmerlein bin. Das wissen nur die wenigsten. Nein, natürlich, da nehme ich auch ja kaum jemanden mit. Meistens nur Jesus. Und ich hadere und ich frage mich, Herr, wie lange kann ich das eigentlich noch machen? Und denke mir immer wieder, das war heute die schlimmste Predigt, die ich je gehalten habe. Ich muss morgen kündigen, wo könnte ich mir einen neuen Job suchen? Ich versuche es mal bei der Post oder sonst wo. Es gibt zwei Realitäten, die im Leben eines Christen zusammenkommen, auch eines dienenden Christen, selbst eines, wie in diesem Fall, ordinierten Christen. Der Zuspruch Gottes und die Anfechtung der Welt. Und den Paulus, den verstehe ich hier so wie einen Fußballtrainer. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben Fußball gespielt? Mal so im Verein, kaum jemand, andere Sportarten. Also beim Fußball, kennt ihr das vielleicht aus dem Fernsehen? Wer hat schon mal Fußball geschaut, Fußballspiele, ne? Kommt schon, Leute, also wo sind eure Hände? Das ist eine Tragödie. Okay. Beim Fußball ist es so, die Leute, die auf dem Rasen sind, die wissen eigentlich, was die tun müssen. Ne? Rennen den Ball hinterher, schießen ins Tor und so weiter. Klar. Und trotzdem stehen außen immer diese Trainer und schreien rein. Und ich kann mich, und das ist auch ganz verrückt, manchmal kann man sich an besondere Situationen erinnern. Ich kann mich an ein besonderes Spiel erinnern, wo ich gespielt habe, außen, Zweikampf, ich habe den Ball erobert und ich habe ihn weitergeschoben an meinen Mitspieler und dann bin ich erstmal stehen geblieben, weil ich atmen musste, ich war einfach fertig, aber ich habe den Ball erobert und während ich da gerade so hechel, ruft mein Trainer von der Seite zu, auf Robin, weiter Anspielstation sein, nicht aufgeben jetzt, ne? Nicht einfach nur, du hast diesen Job erledigt und jetzt ist vorbei, sondern renn weiter. Und dann renne ich weiter und bin Anspielstation und Doppelpass und Tor. kann nicht davon berichten, dass das immer so geschehen ist. Aber in diesem Fall schon. Und seht ihr, so ein Trainer, der steht außen dran und er ruft zu und er ermutigt, das zu tun, was du gerade eh schon tust. Und er schreit rein und er leidet manchmal mit dir mit. Ne, wie oft sieht man das, dass die wirklich voller Zorn schreien, wenn da irgendwie ein Foul gepfiffen wird, das kein Foul ist oder andersrum. Und wie oft kriegen die Karten? Also manchmal habe ich das Gefühl, die Hälfte der Karten gehen an die Trainer, weil die so mit dabei sind im Leben ihrer Mannschaft. Und ich glaube, genau das ist auch die Jüngerschaft, von der Paulus mit Timotheus spricht. Und das ist der gleiche Eifer und der Einsatz für das Leben, für den Dienst des Timotheus, nämlich Timotheus, bleib dran, lauf nach, kämpf weiter. Und Timotheus, lass dieses Feuer noch viel mehr in dir brennen. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass ja das Ganze nicht einfach nur ein Thema ist für ordinierte Pastoren, sondern ne, wir erinnern uns an letzte Woche, da hatten wir auch aus dem Epheserbrief einen Vers zitiert, ne, wo uns gesagt wird, dass Gott gibt Apostel, Lehrer, Propheten und das Ganze, warum? Damit die Gemeinde zugerüstet wird, was zu tun? Zeugen zu sein für Christus, angefangen von Jerusalem und letztendlich dann bis ans Ende der Erde. Eigentlich ist es eine Ermutigung, die Paulus nicht nur an Timotheus schreibt, sondern durch Timotheus durch an dich, in dein Herz hinein. Bleib dran und halt dieses Feuer in dir am Lodern, denn Gott hat dich dazu berufen, durch seinen Geist ein Zeuge zu sein in einer Welt, die diesen Gott nicht kennt. Und warum ist es so wichtig, dass wir diesen Zuspruch kriegen? Das sehen wir weiter, wenn wir Vers 7 uns anschauen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wenn man die Kommentatoren, Bibelausleger liest, dann haben die immer wieder verschiedene Überzeugungen darüber, dass Timotheus ein ganz besonderer Angsthase sein muss. Und was ich aber noch bei keinem gesehen habe, ist, dass er irgendwelche Belege dafür hat. Man schließt einfach nur daraus, dass Paulus halt hier diese Ermutigung spricht, dass Timotheus irgendwie besonders damit Angst hat. Ich weiß nicht, ob das so war. Ich glaube nicht, dass Timotheus der ängstlichste aller Ängstlichen war. Ich glaube sogar, dass es einfach eine Form von Angst gibt, Überforderung, vor allen Dingen in dem, was wir sehen, was Gott ja letztendlich auch in unser Leben hineinspricht, was uns alle irgendwie bewegt. Und es ist interessant, dass er hier sagt, Timotheus, ich habe dir gesagt, Gott hat seinen Geist in dich hineingesandt. Und von den verschiedenen Dingen, die in dir vorgehen, kann ich dir eines sagen, die Furcht ist nicht von diesem Geist. Die Furcht ist vielmehr vom Geist der Welt, eine Welt, die alles und jeden fürchtet, bis auf Gott. Sei es das Klima, sei es die Kriege, sei es was auch immer. Man fürchtet so viel in dieser Welt, man ist von der Angst eingenommen. Nur Gott fürchtet man nicht. Und hier sagt Paulus, Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Das ist nicht der Geist Gottes, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Furchtsamkeit ist etwas Schreckliches. Eine Erfahrung, die wir alle machen. Und ich glaube, eine Erfahrung, die wir alle viel zu leicht hinnehmen in unserem Leben. Ich möchte euch mal einen Paralleltext zeigen, der etwas Ähnliches sagt. In Römer 8, Vers 15 lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, das bedeutet einen Geist, der uns in Furcht bindet, sondern einen Geist, der uns aufzeigt, dass wir einen liebenden Gott haben, dem wir sogar so nahen dürfen, dass wir zu ihm Abba, lieber Vater, sagen dürfen, Papi. Und an dieser Stelle, glaube ich, wird ganz besonders deutlich, dass diese Anfechtung, die Timotheus hat und die Paulus hier für würdig und wichtig genug hält und in seinem letzten Brief, den er Timotheus nochmal schreibt, das mitzuteilen. Ich glaube, dass es hier um eine intensive, eine schwere Anfechtung gibt, die viele von uns durchmachen können und ein Gefühl, das viele von uns kennen, geknechtet zu sein unter Ängsten. Es ist ja eine reale Angst, sicherlich, die auch im Timotheus mitspielt, oder zumindest die reale Gefahr, dass man eben in dieser Angst das Feuer immer weiter runterschraubt, ne, so wie es beim Gasherd oder sonst was ist, dass die Flamme immer weiter absackt und dann vielleicht kaum mehr sichtbar ist, man immer weiter in den Hintergrund gerät. Und lass mich so viel dir sagen, auch wenn die Versuchung groß ist, in der Furcht sich es gemütlich zu machen und durch die Furcht sich auch zurückzunehmen, das ist nicht der Geist Gottes und ultimativ etwas, was uns in unser eigenes Unglück stürzt. Wie viele Leute kennt ihr, die fröhlich sind, Sklaven zu sein? Ist euch schon mal jemand begegnet, der sagt, ich bin so dankbar, seitdem ich Sklave bin, da bin ich richtig glücklich. Wenn hier über Furcht geredet wird, dann ist es nicht einfach ein Zustand, der angenommen werden soll, sondern dann ist es eigentlich etwas, wo Paulus sagt, hey, das ist die Baustelle, die wir angehen wollen, die wir in deinem Leben bezwingen wollen, dass die Furcht dich nicht einnimmt, sondern du die Furcht überwindest. Und hier geht es natürlich ganz konkret um die Furcht, als Christ ein Zeugnis in der Welt zu sein. Aber ich glaube, auch alle anderen Fürchte sind Fürchte, die fürchterlich bindend sein können. Und was ist das Gegenmittel gegen die Furcht, die uns einnimmt? Was möchte, dass Paulus das in uns Gestalt gewinnt? Was soll Gestalt gewinnen? Der Geist, der Kraft, der Liebe und der Zucht. Das ist ganz besonders interessant. Ihr kennt diesen Vers vielleicht, habt ihr den schon mal gehört aus 1. Johannes 4, Vers 18. Ne? Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Es ist die Liebe Gottes, die Kraft des Geistes und ein Leben, das danach strebt, in Zucht, in Ordnung zu sein, das letztendlich Furcht überwinden wird. Und hier versteht ihr auch, warum ein Pastoralbrief ein so praktischer Brief ist. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben für Ängste hast. Aber ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, die sich mit diesem Status quo einfach abgefunden haben, geknechtet zu sein unter einer Furcht. Und anstelle davon, die Furcht aus dem Leben zu vertreiben, das Leben um die Furcht herumzubauen. Kennst du dieses Gefühl? Du weißt, da gibt es etwas und damit es nicht getriggert wird, machst du einen Umweg, dass es bloß nicht kommt. Das Schlimme an dem Ganzen, an Angst und an Furcht und an Dingen, die uns so einnehmen und binden, ist vor allen Dingen auch, dass es nicht nur einen Effekt auf uns hat, sondern oft auch auf die Menschen, die uns nahestehen. Ich habe viel die Erfahrung gemacht, nicht nur, dass ich eigene Ängste habe, sondern dass ich auch festgestellt habe, dass ich in so Muster hineinkommen kann, dass ich mein Leben um die Furcht oder Angst anderer Menschen herumbaue. Man macht überall Kompromisse mit Dingen, die eigentlich für einen klar oder wichtig sind, bloß damit wir die Furcht des anderen nicht triggern und wir meinen, das ist ein Werk Gottes, etwas Gutes. Und natürlich sollen wir nachsichtig miteinander sein, aber wenn ich hier hineinschaue, sagt Paulus nicht das, ach Timotheus, das ist schon okay, sondern er sagt, Timotheus, du sollst brennen, damit du durch den Geist, in seiner Kraft, in seiner Liebe, in seiner Zucht eben diese Furcht bekämpfst. Und ich glaube, wenn wir einander wirklich lieben, dann sollten wir einander nicht in der Furcht stehen lassen. Ja, wir sollten einander erst einmal annehmen in der Furcht, aber es sollte eigentlich unser Ziel sein, einander zu helfen, zu ermutigen, aus dieser Furcht hinauszukommen. Wir sollten wie die Fußballtrainer außen stehen und auch mit Liebe hineinsprechen in das Spiel des Lebens von anderen. Hey, lass dich jetzt hier nicht von dem foppen. Komm, geh in den Zweikampf und dann gewinn diesen Zweikampf. Es ist möglich. Timotheus, lass dich nicht von der Furcht überwinden, sondern überwinde die Furcht in der Kraft des Geistes, in der Liebe des Geistes und in seiner Zucht. Die Furcht von Timotheus, die vielleicht da ist oder vielleicht kommt, ist, glaube ich, vor allen Dingen gegründet dessen, dass Timotheus gesehen hat, wie es anderen Dienern Gottes geht. Und da schaut mal her, sein größtes Vorbild ist Paulus. Er war sein Mentor. Und was hat Paulus alles durchgemacht, eben weil er Zeuge Jesu war? Paulus hat ein relativ komfortables Leben, bevor er Jesus nachgefolgt ist. Und als Jesus in sein Leben gegangen ist, gekommen ist, wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ich werde ihm schon noch zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und dann schaut mal weiter, wie es hier in unserem Text heißt. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Paulus ist jemand, der diesen Brief geschrieben hat, während er gerade die bittere Pille der Verfolgung durch Gefangenschaft erleben muss. Und ich gehe einmal davon aus, dass ein römisches Gefängnis weniger komfortabel war als ein modernes deutsches Gefängnis mit, was weiß ich, 15 Quadratmeter und Flachbildfernseher und was man nicht alles bekommt, Freigang im Hof. Er war da und er hat viel erdulden müssen, weil er Christus nachgefolgt ist. Aber der gleiche Paulus sagt auch weiter: Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf den Tag zu bewahren. Und dann denkt darüber nach an diesen wundervollen, bekannten Bibelvers aus Römer 1, Vers 16, wo Paulus sagt: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Ich gehe davon aus, dass es vielen hier so geht, wie auch mir im Leben. Dass ich weiß und sehe, ich habe ein neues Leben in Jesus bekommen und ich sollte eigentlich auch anderen Leuten ein Zeuge sein. Jesus hat mich dazu berufen und er verspricht, mit so viel Kraft es zu tun, aber man fürchtet sich zu sehr davor. Ich und Zeuge sein, ne, mir ist der Schnabel überall hingewachsen und nicht so, wie er sollte oder wie auch immer. Oder andererseits, ich bin einfach nicht so eine Größe oder ich, keine Ahnung, habe vielleicht Angst, dass Leute falsch oder böse oder negativ reagieren können. Und weil uns das dann so übernimmt und diese Was-wäre-wenn-Gedanken, sind wir so überfordert, dass wir das Ganze dann lieber von uns stoßen und sagen, Gott sei Dank gibt es ja ein E-Team in der Gemeinde mit einer Handvoll Leute, die das für mich machen. Und Jesus sagt, geht hin alle hinaus in die Welt, ihr sollt meine Zeugen sein. Aber das ist eben das Wundervolle hier am Wort Gottes, dass eben nicht nur der Aufruf kommt, sei ein Zeuge, Timotheus, sondern dass dieser Aufruf im Kontext folgender Botschaft steht, Timotheus, und es geschieht durch den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes, er wird dich mit Liebe erfüllen und die Furcht austreiben. Gut, das klingt alles schön und gut, Herr Pastor. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich praktisch, ne? Liest sich sehr schön, dass wir das Feuer anfachen sollen. Aber wie kann man das Ganze eigentlich praktisch machen? Das Erste, was ich euch zeigen möchte dazu ist, schaut mal in Kapitel 2, ne, wer die Bibel dabei hat. Kapitel 2, der erste Vers. Also ihr seht, ihr werdet es schon feststellen im Timotheusbrief, dass das nicht irgendwie einfach nur abgehackte Themen sind, die nacheinander abgearbeitet werden, sondern dass das alles ineinander verwoben ist. Und hier spricht Paulus wieder als Vater: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das Erste, was uns deutlich werden muss, was die Grundbotschaft des christlichen Glaubens ist, was letztendlich die Grundbotschaft ist für uns selbst, um Zeugen zu sein, ist, dass wir lernen und verstehen, dass Jesus nicht Leute beruft, die er nicht auch begleitet. Und dass er alles tut in uns, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen und uns gebrauchen zu lassen. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Jesus appelliert nicht an dein Vermögen, an deine Stärke, an deine Größe, an deine Erfahrung oder selbst deinen Mut, den du vielleicht schon mitgebracht hast. Jesus appelliert in allererster Hinsicht an sich selbst, weil er weiß, wie mächtig er ist und was er durch seinen Geist tun möchte. Und ist es nicht verrückt, dass er gerade deswegen zu seinen Jüngern gesagt hat, Leute, macht mal Piano, ne, bleibt mal in der Umkleidekabine, bis der Heilige Geist gekommen ist und dann geht's erst auf den Rasen. Und dann denkt mal drüber nach, da ist doch so ein Petrus gewesen und bevor der Heilige Geist kam, um zu befähigen, was hat er noch mal gemacht? Wie war das noch mal mit dem Zeugnis Jesu? Jesus? Kenne ich nicht. Keine Ahnung, wen du meinst. Dann wird nachgehakt. Du kennst doch Jesus, bist du mit ihm unterwegs? Nein, ich kenne keinen Jesus. Und beim dritten Mal sagt er, verflucht ist dieser Jesus. Ach, als ob ich was mit so einem komischen Wanderprediger zu tun haben könnte. Und wie oft geht's vielleicht uns so wie Petrus im Leben? Aber die Antwort Gottes darauf ist, dass er seinen Geist sendet, der in seiner Gnade in uns das tut. Und ich weiß nicht, wie direkt man das so sagen kann, aber John Piper, ein amerikanischer Theologe, der argumentiert hier Folgendes, dass diese Gnade Gottes in diesen Briefen, vor allen Dingen auch hier im Timotheusbrief, sich vor allen Dingen auch zeigt in den Zusprüchen des Wortes Gottes. Und dass quasi die Gnade, die Gott in uns wirkt und die Kraft, dass die viel mit dem Wort Gottes zu tun hat. Und er argumentiert es folgend, indem er sagt, schau mal hinein, wie dieser Timotheusbrief beginnt. Wenn wir Kapitel 1 schauen, Vers 2, da sehen wir, dass Paulus dem Timotheus etwas wünscht, nämlich Gnade von Gott. Also hier soll Gnade von Gott zu dir kommen. Und er endet diesen Brief in Kapitel 4, Vers 22 damit, indem er sagt, und die Gnade Gottes sei nun mit euch. Was euch hier an Gnade zukommt, das Wort der Wahrheit, das erfülle euch, verändere eure Herzen und dann gehe damit und es begleite euch. Unabhängig davon, ob das grammatikalisch richtig ist oder nicht, ich finde es cool, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so richtig ist, es ist eine Botschaft, die wir an vielen anderen Stellen sehen. Wenn wir einfach nur reinschauen, was Römer 12, 1 und 2 sagen, ganz, ganz wichtige Verse, die über die Nachfolge des christlichen Lebens sprechen. Schaut mal her, wie die Veränderung kommt. Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leben darbringt als ein lebendiges und heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, was ein vernünftiger Gottesdienst ist. Und wie geschieht das Ganze? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Gott verändert die Welt durch sein Wort. Na, so beginnt das christliche Leben. Wie wird man Christ? Indem man von Jesus hört und in dem Gehörten Jesus begegnet. Aber wie verändert Gott Menschenherzen, sodass sie eben auch zu Zeugen werden, auch im Zeugnis wachsen? Und ich glaube, hier ist die Botschaft klar, durch sein Wort. Wenn es also heißt, entfache das Feuer. Und wenn das Feuer der Geist ist, der Geist Gottes und sein Wirken in uns, der auch betrübt werden kann, dann sollten wir vielleicht zu diesem Entschluss kommen, dass dieser Geist vor allen Dingen dann hell lodert, wenn er sein Schwert in der Hand hat. Und das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Wenn du also jemand bist, der gerade sagt, ich stagniere, ich stecke fest, dann ist das Erste, was ich dir sagen will, sprech dir die Gnade Gottes in deinem Leben zu, denn das ist das Evangelium. Predige dir das Evangelium zu. Und wenn du selbst nicht fähig bist, in all deiner Selbstverurteilung oder was auch immer dich ausmacht, dann such dir mal einen vernünftigen Bruder oder eine vernünftige Schwester, die deinen Kopf mal wieder reinwaschen kann mit der klaren und guten Botschaft von Jesus und seiner Gnade, die genug ist, vom ersten bis zum letzten Tag. Das nächste ist, wenn er hier deutlich macht, dass der Sinn verändert wird durch seine Wahrheit. Wenn er sagt, wenn ihr euch an meine Worte richtet, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dann sollte ein Schritt für dich sein, eine neue Priorität, dass du erkennst und sagst, okay, Gott, wenn dieses Wort so mächtig ist, wenn es die Bollwerke des Teufels einreißen kann, wie es an anderer Stelle heißt, dann lass mich dieses Wort auch wirklich ganz neu priorisieren und bereit sein, es in meinem Leben auch unterzubringen. Und vielleicht ist das vor allen Dingen die New Year's Resolution, der neue Vorsatz für dieses Jahr, den du dir unbedingt mitnehmen solltest. Der Jens hat vor einiger Zeit, vielleicht können wir das nochmal auslegen, da auch so eine Kurzzusammenfassung und so ein paar Bibelverse mitgegeben, damit man relativ gut auch durch die Bibel durchkommt und vielleicht kann euch das auch helfen. Eine weitere Sache, die ich mitgeben möchte. Ich glaube, was hier ganz konkret ist, noch mehr als einfach nur die Bibel, ist, dass die Erbauung, die Timotheus erfährt, die ihn ermutigt, vor allen Dingen durch seine Mentorenbeziehung kommt. Und das ist so ein Kerngedanke, der sich durch dieses ganze Buch durchzieht, dass ihr, das werdet ihr jetzt immer wieder in den nächsten Wochen sehen, dass diese Beziehung von Christen unheimlich wichtig ist. Und du hast keine Ahnung, wie unfassbar wertvoll es sein kann, wenn du dich beginnst, in das Leben eines Menschen hineinzubegeben, ihn zu begleiten, in seinen Baustellen. Vielleicht gerade auch, wenn du älter bist, dich in einen jungen Menschen zu investieren. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht und ich denke, es geht vielen so, dass das Problem ist oft, wir wissen, dass wir uns zupredigen sollten, ne, so die Wahrheit, aber das funktioniert nicht, weil, um im Bild von John Michael zu bleiben von vorher, schon ein anderes Programm läuft in unseren Kopfhörern. Kennt ihr dieses Kopfkino, das dir immer nur Frust einredet, Hoffnungslosigkeit, du wirst die Sache nie überwinden, du wirst nie frei werden, du wirst nie die Kraft dazu haben, du wirst immer feige sein, du wirst auch morgen deinen Mund halten und Person XY nichts sagen. Kennt ihr diese Gedanken? Die kommen von alleine, die setzen sich fest und es ist sehr schwierig, auch alleine gegen diese Gedanken zu kämpfen. Aber eben deshalb gibt Gott ja solche Beziehungen auch und will Gott, dass wir sie wahrnehmen, dass wir einander uns in die Leben investieren, in das Leben der anderen investieren, damit wir einander helfen, frei zu werden, uns freizusetzen, indem jemand von extern uns gute und hilfreiche und begleitende Worte hineinspricht. Das ist also die nächste Sache, die ich dir deutlich machen möchte, dass du ganz neu für dich verstehen lernen darfst und sollst, dass Christsein bei aller Individualität ein Kollektivglaube ist. Deswegen gibt es die Gemeinde, einen Leib von Menschen, die sich gegenseitig dienen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch wirklich Beziehungen miteinander leben und auch bereit sind, uns einander wirklich Anteil haben zu lassen am Leben. Und das bedeutet auch mal offen und ehrlich zu sein, ne? Nicht so eine Fassade aufzubauen, wie wir Christen es ja gerne tun. Wir sind ja die frömmsten Heuchler, ganz oft. Wir kommen hier sonntags hin und wir sind alle perfekt und wir haben die Woche auch gar nichts Falsches gemacht, nicht die Katze vom Nachbarn weggekickt und sonst gar nichts, ne? Waren super brav. Was ich und Streit mit meiner Frau heute Morgen? Nee. Also ich habe mich super verhalten. Sie hat vielleicht, ne? Aber ne, ehrlich zu sein mit sich selbst, offen zu sein mit dem Nächsten, um gemeinsam vor Gott zu treten und auch gemeinsam einander zu helfen. Und hier vielleicht noch die letzte damit verbundene Wahrheit auch, sich deutlich zu machen, dass der Gerechte siebenmal fällt und immer weiter aufsteht. Seht ihr, die Möglichkeit besteht, dass man das jetzt einfach hört hier und sagt, ja, ich habe das jetzt schon 1000 Mal probiert, Herr Pastor, hat nicht funktioniert. Und meine Antwort an dich ist folgendes. Mag sein, aber im Endeffekt hast du trotzdem nur zwei Optionen. Entweder du findest dich damit ab und bleibst da halt liegen. Und dann ist es der Status quo, ist die Frage, ob du das wirklich haben willst. Oder du nimmst einfach auch die Gnade Gottes hier wieder aufs Neue in Anspruch, der sagt, dass der Gerechte siebenmal aufsteht, auch wenn er fällt. Und du dann ganz neu für dich verstehst, okay, auch ich habe jetzt neu die Möglichkeit aufzustehen. Ich habe es 1000 Mal verbockt. Ich habe es 1000 Mal versucht. 1000 Mal ist nichts passiert. Anderen Leuten geht es auch so, auch Musikern. Dann versuch es jetzt aufs Neue. Mach dir bewusst, du hast den Gott der Gnade. Lies sein Wort, komm zu ihm. Sei bereit, dein Leben zu öffnen und zu teilen und sprecht einander euch ins Leben wie gute Trainer. Und dann sei bereit, auch wenn du auf die Schnauze fällst, aufzustehen. Krone zurechtzurücken, gibt es auch so einen Spruch. Staub von den Schultern oder von wo auch immer und dann weitermachen. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Sei ein brennender Christ. Die Gabe, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Amen.